Immanuel, Gott ist mit uns. Ganz, ganz guter Einstieg in die Predigt. Ganz wichtig, dass wir uns das im Kopf behalten. Immanuel, Gott ist mit uns. Im Advent, wir haben es gehört, wir erinnern uns an das Kommen von Jesus. Wir üben zu warten auf Weihnachten, wir üben zu warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das mit dem Wiederkommen, das ist ja noch so eine Sache. So, ja, wir üben zu warten in einer herausfordernden Welt. Wir harren aus mit Gott, bis Gott wiederkommt. Aber was erwarten wir eigentlich? Wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt? Wie stellen wir uns das vor? Und vor allem, wie beeinflusst unsere Vorstellung von der Wiederkunft unser Leben in der Gegenwart? Diese Frage wollen wir heute so ein bisschen nachgehen. Das sind grosse Fragen, wir werden lange nicht über alles reden können. Vorab würde ich sagen, eigentlich sind wir ganz in einer ähnlichen Situation wie die Juden vor dem ersten Kommen von Jesus. Es hat ganz viele Verheißungen gegeben für das Kommen vom Messias und aus diesen Verheißungen aus hat es ganz unterschiedliche Vorstellungen gegeben, wie das denn das wird sein, unterschiedliche Strömungen. Und dann ist der Messias tatsächlich gekommen und es ist ganz anders geworden als erwartet. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, er ist gekommen und es ist richtig gut geworden. Unsere Situation heute ist ähnlich. Es gibt verschiedene Verheißungen für die Wiederkunft von Jesus. Und daraus gibt es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Strömungen, was wir konkret erwarten. Wie das genau wird sein, wissen wir letztendlich nicht. Gut möglich, dass unsere Vorstellungen ähnlich unpassend sind, wie die von den Zeitgenossen von Jesus waren. Aber was ganz sicher ist, ist, er wird kommen und es wird richtig gut. So wie es schon beim ersten Kommen von Jesus war. Er ist gekommen und es ist richtig gut geworden. Jetzt, dass wir vieles nicht so genau wissen und könnten falsch liegen mit dem, was wir meinen zu wissen, das soll uns nicht daran hindern, darüber nachzudenken, wie das die Wiederkunft von Jesus könnte sein und was das für uns bedeutet. Ich glaube, es ist sogar wichtig, dass wir darüber nachdenken. Aber wir können das nur mit einer gehörigen Portion Demut gegenüber unserem eigenen Verstehen. Man könnte jetzt ganz vieles zu diesem Thema sagen, es hat bei weitem nicht alles Platz, so in der Predigt. Darum möchte ich heute meine Gedanken anknüpfen als Stichwort Entrückung. Es gibt unterschiedliche Strömungen zu den biblischen Zukunftsvorstellungen und dann uns kein Buch in der Bibel einfach einen klaren Ablauf von Zukunft schildert, sind die Vorstellungen, wie das Zukunft wird sein, oft so ein bisschen wie ein Puzzle. Bibelstellen aus verschiedenen biblischen Büchern, aus verschiedenen Zusammenhängen, werden zusammengesetzt zu einem Bild darüber, wie das wir uns die Zukunft vorstellen. Und mit diesen gleichen Puzzleteilen, oder manchmal hat man unterschiedliche Puzzleteile genommen aus der Bibel, sind unterschiedliche Bilder entstanden. Welches davon das Passende ist, aber wir wissen es nicht mit endgültiger Sicherheit. Im Zusammenhang mit der Entrückung sieht das ungefähr so aus. Es gibt, so können wir sagen, drei Strömungen, so ganz grob zusammengefasst. Ich tue wirklich einfach grob zusammenfassen. An christlichen Zukunftsvorstellungen, so drei Bildtypen, könnte man sagen. Im ersten von denen findet Entrückung gar keinen Platz. Das Bild sagt eigentlich, ja, immer mehr Menschen werden zu Jesus finden im Verlauf der Zeit und dadurch wird die Welt immer ein besserer Ort und als Höhepunkt von dem eigentlich, wenn alle zu Jesus gehören, sozusagen, dann kommt Jesus wieder. Das ist heute so, um es darzustellen, da haben wir eine Duploplatte, die symbolisiert heute die Zeit, die nicht in der Landschaft rumfliegt, sondern die Zeit, die vorwärts geht. Und das ist die grünste, die ich habe. Da wird die Welt immer grüner und einmal kommt Jesus wieder. Das ist die gelbe Platte, einmal kommt Jesus wieder und alles ist gut. Das war jetzt ein bisschen karikiert für diese Vorstellung. Und das Bild blendet ganz viele Bibelstellen aus, die zum Beispiel deutlich machen, die Welt wird nicht einfach immer besser und schöner, bis dann alles gut ist und Jesus kommt wieder. Oder eben das Thema der Entrückung wird komplett ausgeblendet. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, es gibt auch nur wenige Bibelstellen, die die Entrückung thematisieren und die sind auch nicht so klar. Wir schauen sie heute miteinander an. Das ist wahrscheinlich das Bild, das uns in unserem Umfeld am wenigsten begegnet. Aber man muss zum dem zugutehalten sagen, es hat auch Vorteile, es hat auch seine gute Seite. Diese Vorstellung motiviert zum Beispiel dazu, für Erweckung zu hoffen, zu schaffen und zu beten, weil das ja die Voraussetzung ist für die Wiederkunft von Jesus. Diese Vorstellung motiviert Menschen dazu, sich einzusetzen dafür, dass die Welt, wo wir drinnen leben, wieder zu dem guten Ort wird, wo Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Das zweite Bild, das hier eben betrifft uns am wenigsten, das können wir für heute mal auf die Seite stellen, denke ich. Das zweite Bild, das sieht die Entrückung und die Wiederkunft von Jesus als ein zusammenhängender Moment. Also da haben wir wieder die Platte, die Zeit bedeutet. Hier wird nicht immer alles einfach besser. Das eine wird besser, das andere wird schlechter. Und dann in diesem Bild, irgendwann kommt das gleichzeitige Moment, findet die Entrückung statt, das ist der grüne Klotz heute, und Jesus kommt wieder im gleichen Moment, mehr oder weniger. Das könnte man dann noch ergänzen in all diesen Bildern. Eben, ich vereinfache ganz stark, könnte man unterschiedliche Sachen tun. Bei diesem Bild wird in der gleiche Moment noch das Endgericht oben drauf gesetzt mit der Wiederkunft von Jesus. Und dann gibt es das tausendjährige Reich, wo je nach Variante von diesem Bild vordran ist oder nachher, gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Aber für uns heute nehme ich die zwei Töckel wieder weg. Es geht auch mal um die Entrückung und die Wiederkunft in diesem Bild im gleichen Moment. Ich stelle das mal davor her. Genau. Persönlich kann ich mich schon outen, ist das so der Bildtyp, der, der für mich am naheliegendsten und glaubwürdigsten ist. Jetzt gerade im Zusammenhang mit der Entrückung, weil auch die Bibelstellen, wo es um die Entrückung geht, darauf hinweisen, dass das ganz stark an die Wiederkunft von Jesus geknüpft ist. Wir schlagen die Bibelstellen mal auf und dann stelle ich euch nachher noch das dritte Bild vor. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen, mitlesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 24, gehen wir als erstes her. Ende vom Matthäus Evangelium, da kommen ja die Endzeitgelehrten, die sogenannten von Jesus, die das Leben über die Zukunft hat und dann seine Gefangennahme und so weiter. Der Kleine befinden wir uns jetzt. Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Da beschreibt eben Jesus, es wird nicht alles einfach besser und einfacher. Das Gras wird nicht immer wie grüner und dann kommt Jesus wieder, sondern kommt eine schwierige Zeit, das hat er vorher gesagt. Und dann sagt er, unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Da steht jetzt nicht wirklich ein Glückig drin, es steht einfach, bei der Wiederkunft von Jesus werden die, die zu ihm gehören, von allen Himmelslichtungen zusammengebracht, zusammengeholt werden. Bei seiner Wiederkunft sammelt Jesus die, die zu ihm gehören. Ein paar Verse später kommt dann noch das, ich denke, für viele bekannte Bild, wo manchmal dazu neigt, Menschen Angst einzujagen, denn dort nicht dabei zu sein, weil Jesus sagt, dann erzählt er dazwischen von den Menschen zur Zeit von Noah und von der Sintflut und sagt nach der ab Vers 39, eben zur Zeit von Noah, sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen oder mitgenommen, je nach Übersetzung, und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Hier lesen wir davon, dass Jesus seine Leute sammelt und dass die einen eben plötzlich weg sind. Die Stellen allein hätten noch nicht gelangt, für dass so eine Vorstellung von Entrückung, wie viele von uns heute haben, dass so eine Vorstellung entsteht. Wie gesagt, es sind sowieso wenige Stellen, die darüber reden. Vieles bleibt auch im Reich der Vermutungen, von der Annahmen, die wir treffen können. Das ist okay so. Ein bisschen deutlicher wird es, wenn wir hinterher blättern in Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 4, Verse 16 bis 18. Das ist so eine der ganz zentralen oder die zentralste Stelle zur Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18. Wieder, es fängt an mit der Wiederkunft von Jesus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Der Paulus beschreibt das hier so, weil es darum geht, was ist für ein Unterschied zwischen denen, die schon gestorben sind und an Jesus geglaubt haben, und uns, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Wird das für uns das Gleiche sein oder sind die einen besser dran? Das ist eigentlich die Frage, die er hier probiert zu beantworten. Darum sagt er eben, zuerst werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und dann ganz schön, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Hier werden die Gläubigen in die Wolken aufgehoben, Jesus entgegen und immer bei ihm sein. Das in die Wolken aufgehoben werden, das prägt jetzt unsere Vorstellung von dieser Entrückung eben. So wie ja Jesus auch in die Wolken aufgehoben worden bei der Himmelfahrt. Das Bild von mit Wolken aufgeklüpft werden, finden wir auch noch an einer anderen Stelle. Das ist jetzt sogar die Überleitung zum dritten Typ von Endzeitvorstellung, die ich euch noch versprochen habe. Da blättern wir in die Offenbarung. Offenbarung 11, Vers 12. Ich gehe einfach relativ zügig durch die Sachen durch. Aber wir können nicht alles in aller Tiefe anschauen, aber man darf sich gerne auch noch mehr reinknallen. Oder in aller Ruhe noch mal nachhören und schauen, ob man einig ist mit dem, was ich erzähle heute Morgen. Also, Offenbarung 11, Vers 12. Es lohnt sich ja jeweils auch, rundum noch zu lesen zu diesen Versen. Ich muss mich da beschränken. Aber Vers 11. Doch nach den 3,5 Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Ich erkläre gerade, um was es geht. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Das war der 11. Vers. Aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft, kommt hier herauf. Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Also wird das Bild vom gerüft werden und vom Ufer gelüpft werden im Himmel. Die da angesprochen sind, ich habe Vers 11 zuerst gelesen, die wieder lebendig gemacht werden zum Entsetzen von allen, das sind die zwei Zeugen, die dort im Offenbarung 11 erwähnt werden, beschrieben werden, wie die umgebracht werden und eben auch wieder zum Leben erweckt werden nach 3,5 Tagen. Und dann, nach ihrem wieder erweckt werden, werden sie in den Himmel aufgerufen. Eigentlich geht es da also gar nicht um alle Christen primär an dieser Stelle, aber aus dem Ausschnitt, die zwei Zeugen, wird zum Teil auch gesehen, aus dem Einzelnen für das Ganze, dass hier die Entrückung von allen zusammen gemeint ist. In diesem Abschnitt von der Offenbarung, da wäre eben ein mehr oder weniger grosser Abstand zwischen der Entrückung und der Wiederkunft von Jesus. Das passt zum dritten Bild, das ich euch noch versprochen habe. Da habe ich eine grössere Platte gebraucht, weil es ein bisschen mehr Element hat. Das war da das Bild mit dem grünen Klotz. Das war die Entrückung von der Gemeinde. Und im Anschluss an die Entrückung kommt der rote, die sogenannte grosse Trübsalszeit. In der Regel geht man von 7 Jahren aus. Also die Gemeinde, Christen werden entrückt und dann kommt ganz eine schlimme, schwierige Zeit auf der Erde. 7 Jahre wahrscheinlich der rote Klotz. Und nachher kommt die Wiederkunft von Jesus, der gelbe Klotz. Es gibt auch eine Variante, jetzt ausgehend von Offenbarung 11 mit diesen 3,5 Tagen, wo die beiden wieder auferweckt werden, die sagt, das ist schon 3,5 Tage von dieser Trübsalszeit, also 3,5 Jahre, die Hälfte von dieser schlimmen Zeit. Und dann kommt erst die Entrückung, eben jetzt hier mit diesen beiden Zeugen. Dann kommt der Rest von dieser Trübsalszeit und dann kommt der gelbe Klotz, die Wiederkunft von Jesus. Wenn wir hier die zwei noch zunehmen, dann wäre nach der Regel das 1000-jährige Reich und nach dem 1000-jährigen Reich das Endgericht. Das würde so weitergehen. Aber die lassen wir ja heute außen vor. Ich stelle die hier her. Das Bild, ich vermute, ist das, was in unseren Kreisen relativ stark verbreitet ist. Dazu gehört rundum noch ein ganz relativ konkreter Ablauf, wie alles läuft, eben jetzt gerade mit der Trübsalszeit, mit der Rolle vom Volk Israel, vom Staat Israel, wie es genau wird mit dem 1000-jährigen Reich. In dieser Variante wird vieles möglichst konkret zugeordnet in der Hoffnung, einen greifbaren, biblisch fundierten Fahrplan für die Zukunft zu bekommen. Einige von euch werden sich bewusst mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben, andere sind prägt von Aussagen, die Glaubensvorbilder gemacht haben, vielleicht ohne die dahinterstehenden Konzepte grossmals studiert zu haben. Wieder andere haben vielleicht die Romane gelesen, die es gibt, die sich aus der Offenbarung ableiten und auf genau das Bild aufbauen. So eben Zukunftsromane, Zukunftsvorstellungen, die es verschiedene gibt. Ich habe gesagt, für mich ist nicht das hier mit der grossen Trübsalszeit und der Entrückung vorher das, was ich für am naheliegendsten halte, sondern ich persönlich lege die Entrückung und die Wiederkunft von Jesus eher zusammen, weil es für mich von der Bibelstelle, was um die Entrückung geht, naheliegender ist. Die Vorstellung hier, die gewichtet andere Bibelstellen stärker und hat darum die Entrückung zeitlich einpassen müssen. Ein ganz stimmiges Bild, wo einfach alle Probleme sich von selber auflösen und alle Teile zusammenfallen, dass alles ganz logisch ist, werden wir nicht herbringen. Es bleiben immer irgendwo Spannungen zurück. Es geht mir heute aber auch gar nicht darum, die beiden Vorstellungen gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, richtig und falsch, auch wenn ich sage, was ich für naheliegend erhalte. Ich habe am Anfang von den Jüngern und von den unterschiedlichen Messias-Vorstellungen zur Zeit von Jesus geredet. Und wisst ihr, Jesus selber hat Jünger berufen, die mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen geprägt waren. Also zum Extrembeispiel nennen, haben wir da einen Zelot gehabt, Messerleute hat man dann auch gesagt, wo einen Dolch haben, ich weiß nicht, ob immer oder oft, einmal irgendwo einen gehabt oder mit sich tragen, um im Prinzip jederzeit parat zu sein, um die Römer mit Waffengewalt aus dem Land rauszujagen. Dann war das Konzept, wir müssen die Römer mit Gewalt besiegen und er kann Frieden werden. So einen hat er zu seinen 12 Jüngern berufen. Und gleichzeitig hat er einen Zöllner berufen, der aktiv mit den Römern zusammengeschafft, Geld verdient hat, dank der Römer. Also das absolute Feindbild vom anderen, hat er ebenfalls in engsten Kreis von seinen 12 Jüngern hineingenommen. Jesus hat sehr unterschiedliche Vorstellungen vereint. Und auch über die beiden, was jetzt am Politischen sehr sichtbar wird, gehen wir davon aus, dass auch die übrigen Jünger relativ unterschiedliche Vorstellungen hatten, auch was die auf der geistlichen Ebene der Erwartungen am Messias waren, eine wild zusammengemischte Truppe. Und der Punkt ist bei diesen Jüngern, die haben ihre Vorstellungen von dem, was Jesus wird tun wird, nicht einfach abgeleitet in dem Moment, wo sie mit Jesus mitgekommen sind, sondern die haben ihre Vorstellungen, die sie mitgebracht haben, mehr oder weniger aktiv beibehalten. Das Handeln der Jünger am Wochenende von der Kreuzigung von Jesus, das war immer noch an manchen Punkten geprägt von diesen Messias-Vorstellungen, die sie schon vor ihrer Berufung in die Nachfolge haben mitgebracht. Vorstellungen, die wir heute im Nachhinein zum Teil relativ einfach als falsch abstempeln können. Und doch haben sie die Vorstellungen bis ans Ende von Jesus im Leben mitgenommen und Jesus scheint das ausgehalten, toleriert, zur Kenntnis genommen zu haben. Das gibt mir irgendwie Gelassenheit für heute. Wir heutigen Jünger können auch mit unseren unterschiedlichen Endzeitvorstellungen miteinander vorwärts gehen. Jesus scheint das auszuhalten und wir dürfen das auch. Also, wenn es mir heute nicht um richtig oder falsch geht, warum predige ich überhaupt über das? Ich glaube, unsere Vorstellungen von der Zukunft und von dem, was Jesus wird machen, das ist zwar nicht heilsentscheidend, das Entscheidende ist unsere Beziehung zu Jesus. Also, ob wir seine Jünger sind und nicht, welche Vorstellungen von seinem zukünftigen Handeln, dass wir als seine Jünger haben. Aber unsere Vorstellungen haben einen Einfluss auf unseren Glauben und auf unser Leben als Christen in dieser Welt. Und dieser Einfluss kann hilfreicher oder weniger hilfreich sein. Eine einfache Formel für mich ist, das, was du glaubst, sollte dich näher zu Jesus führen. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, ist etwas falsch gelaufen. Mit dem, was Gott über die Zukunft offenbart, will er Vorfreude wecken und Trost schenken. Die Offenbarung ist ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde. Und als das soll sie auch gelesen werden. Kein SBB-Zukunftsfahrplan. Das Gleiche gilt für die Stelle 1. Thessalonicher 4,18, aber die Entrückung, die wir am Ende gelesen haben. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Also wenn die Bibel etwas über die Zukunft offenbart, dann geht es darum, uns Trost und Vorfreude zu wecken, uns näher zu Jesus zu ziehen. Und wenn meine Vorstellungen vor Endzeit oder vor Zukunft in mir Angst wecken, oder Gleichgültigkeit, oder Frustration, was auch immer, dann ist irgendetwas nicht ganz gut. Und wenn du jetzt merkst, also Themen wie Zukunft, Endzeit, Entrückung, Wiederkunft von Jesus, die machen mir Angst, wenn es um so Themen geht. Oder wenn es um so Themen geht, wird dich hart, dann halte ich keine Sinn der Frage und keine andere Meinung aus. Oder wenn es um die Themen geht, bin ich völlig gleichgültig, so nach mir die Sinnflut. Dann wäre mein Rat, red als erstes mal mit Jesus darüber, warum dass das bei dir so ist. Wieso habe ich Angst? Wieso komme ich in die Abwehrhaltung, wenn jemand eine andere Meinung hat? Was treibt mich um? Wieso die Gleichgültigkeit? Wo brauche ich Trost und Zuspruch? Ich glaube, ich bin fest überzeugt, das Gespräch mit Jesus wird schon ganz vieles klären können. Alles soll uns näher zu Jesus führen. Und wenn du dann aus dem Gespräch mit Jesus merkst, hey, an dieser oder jener Stelle muss ich etwas anpacken, dann kann es auch gut dran sein, das zusammen mit anderen Mitchristen zu machen. Da darfst du gerne auf mich oder auf Glaubensgeschwister, die von deinem Vertrauen zukommen, um miteinander Sachen anzugehen. Aber nochmal zur Entlückung. Jesus redet gerade bei den zukünftigen Sachen vor allem in Gleichnis. Und darum finden wir auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft und der Entrückung primär Gleichnis. Und ich würde sagen, es gibt wie zwei Gleichnistypen. Der eine Typ von Gleichnis unterstützt mehr das Modell und der andere Typ von Gleichnis, das Jesus über die Zukunft macht, unterstützt mehr dieses Modell hier. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil obwohl ich eine klare Meinung habe, weil es für mich stimmiger ist, sehe ich beides in den Gleichnissen von Jesus abgebildet. Ein Bild, das Jesus und auch sonst die Bibel ganz oft braucht, wenn es um die Zukunft geht, das ist das grosse Fest. Genauer genommen das Hochzeitsfest, so die zukünftige grosse Hochzeit. Es gibt ja einige Gleichnisse, die eine Festeinladung oder eine Hochzeitseinladung thematisieren. Und unser Thema von heute, da kommt am deutlichsten zum Ausdruck im Gleichnis von der Brutjungfer und der Öllampe. Es wird nachlesen, Matthäus 25, Verse 1 bis 13, also wieder in diesen Endzeitreden im Matthäus-Evangelium. Matthäus 24 sind wir gerade, wo es um die Entrückung gegangen ist, wo plötzlich einer vom Acker weg verschwindet. Jesus hat dort weitergeredet über die Zukunft und das Gleichnis gebracht. Ich werde nicht das ganze Gleichnis auslegen, sondern einfach rauspicken, was für uns heute wichtig ist. Das sind ja die 10 Brutjungfern, die auf eine Brütung anwarten. Die einen haben sehr viel, die anderen nicht. Im Gleichnis geht es darum, ob wir parat sind für die Wiederkunft von Jesus, was sich an dem sehr viel zeigt. Hilfreich für heute ist, dass das Gleichnis aufzeigt, wie das zu dieser Zeit ist Hochzeit gefeiert wurde. Wenn zwei verlobt waren, dann muss der Brütigam das neue Zuhause vom Brutpaar, in der Regel an seinem Elternhaus oder bis in seinem Elternhaus, vorbereiten. Und wenn alles parat ist, in aller Regel entscheidet es der Vater vom Brütigam, wenn das alles parat ist, dann holt er die Brut und es wird Hochzeit gefeiert. Jetzt die Brut, die weiss ungefähr, wann das sein könnte. Aber nicht so genau, an welchem Tag oder tendenziell in welcher Nacht. Also wartet sie daheim mit ihren Leuten, mit ihren Blutjungfern. Und dann passiert Folgendes, Matthäus 25, Vers 6. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brut und ihre Blutjungfern gehen dem Bräutigam entgegen. Und da, wo sie zusammentreffen, also der Bräutigam kommt, seine Brut holen, hier kommt die Brut ihm entgegen mit ihren Leuten, da, wo sie zusammentreffen, die beiden Gesellschaften, kehren sie um und gehen zurück zum Bräutigam, in das Haus, das er vorbereitet hat, ins Festhaus in dem Sinn, und dort zurück beim Bräutigam daheim wird die Hochzeit gefeiert. Für unser heutiges Thema würde das bedeuten, wenn der Ruf erklingt, also der Bräutigam kommt, geht auf ihm entgegen. Dann gehen die, die bereit sind, dem Bräutigam, also Jesus, entgegen. Das ist wie die Entrückung in die Wolke, in diesem Gleichnis. Der Ruf erklingt und die, die zum Bräutigam gehören, gehen ihm entgegen. Und dann treffen sie sich da in der Mitte. Jesus kommt ihnen entgegen in die Wolke. Wir werden von unten aufgerufen in die Wolke. Dann treffen sie sich da in der Mitte und gehen zurück zum Vater, zurück an den Ort, wo Jesus vorbereitet hat. Ich gehe Wohnungen vorbereiten. Und dort wird dann Hochzeit gefeiert. In dem Moment nach der Entrückung sind in dem Fall keine Nachfolger von Jesus mehr auf der Erde, weil die sind ja beim Vater am Feiern an dem grossen Hochzeitfest. Das wäre das Bild hier. Ich denke, ihr habt es gemerkt, wo startet mit der Entrückung und dann wird die grosse Trübsalszeit losgehen, wo es keine Nachfolger von Jesus mehr auf der Erde gibt. Aber uns Christen würde das ja nicht mehr betreffen, weil wir sind ja in diesem Bild dann am Hochzeitfeiern mit Jesus. Der andere Gleichnistyp, wo Jesus ebenfalls oft verwendet, wenn es um seine Wiederkunft geht, wenn es um Zukunft geht, ist das Bild der Rückkehr vom König oder vom Rückkehr vom Hausherr, der zurückkommt. Da ist zum Beispiel der Hausherr, der weggeht und seine Diener bei der Rückkehr nicht so schlafend finden. Also ganz ähnlich wie der Blutjungfer, es geht darum, dass die parat sind für die Rückkehr von Jesus. Und das sind die Gleichnisse mit den anvertrauten Talenten oder den anvertrauten Geldbeträgen, je nach Evangelium. Für uns heute am hilfreichsten das Lukas-Evangelium, Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Da ist eben das Gleichnis von den Talenten im Lukas-Evangelium. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten die Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Das ist der Start in das Gleichnis. Jesus redet auch von sich selber, dem Mann aus vornehmer Familie, wo ins ferne Land geht. Und das Wegreisen, das Weggehen, ist seine Himmelfahrt. Er geht weg von der Erde in ein fernes Land. Und dann erzählt er weiter in diesem Gleichnis, wie er, der Mann, der als König eingesetzt wird in diesem fernen Land, und wie er zurückkommt. Also Jesus seine Wiederkunft, Jesus seine Rückkehr in Herrlichkeit. Bis in der Wiederkunft, also nein, bevor er geht natürlich, gibt er seinen Dienern Geld, das sie sollen verwalten, wo sie damit arbeiten sollen, während seiner Abwesenheit. Hier im Lukas-Evangelium, wenn ihr weiterlesen, Vers 13, kommt ganz ein dramatischer Vers, finde ich. Ich glaube, es ist Vers 13. Nein, Vers 14. Ganz ein dramatischer Vers, nämlich, dass die Bewohner von diesem Land ihn gehasst haben. Und dass sie ihre Leute hinter ihm hergeschickt haben, um dort auszurichten, wo er ist hergelegt. Wir wollen gar nicht, dass der König wird über uns. Und jetzt kommt der König zurück, aber jetzt als König, nicht mehr nur vornehmer Mann, sondern als König und rechnet mit seinen Dienern ab. Und hier beim Lukas-Evangelium bekommt der, der über 10 Pfund treu war, die Verantwortung zugesprochen über 10 Städte. In dem Reich, wo sie ja leben, also die Diener sind ja dort geblieben, haben Verantwortung bekommen und jetzt kommt Jesus zurück als König und gibt diesen Dienern Verantwortung über 10 Städte, dem anderen über 5 Städte, an dem Ort, wo die Diener die ganze Zeit geblieben sind und auf die Wiederkunft vor dem König gewartet haben. Der Punkt, wo, also ich finde es übrigens so ganz schön, im Vers 11 heisst es ja, sie sind kurz vor Jerusalem und die Leute erwarten, dass das Reich Gottes anbricht. Sie sind ja dann in Jerusalem eingezogen und haben Jesus gefeiert als König, Palmsonntag bis im Einzug in Jerusalem. Also sie haben ein bisschen etwas von dem gespürt, was Jesus da verheißt und ein bisschen etwas von dem zeichenhaft vorweggenommen von der Wiederkunft von Jesus als König. Aber es war noch nicht der Fall gewesen. Das wird bis ihre Wiederkunft gewesen. Jetzt der Punkt, der für die damaligen Zuhörer ist klar war, aber für uns nicht mehr so klar ist, ist, dass auch das Gleichnis mit der Entrückung im Zusammenhang gut in Zusammenhang gestellt werden kann. Wenn nämlich der König wiederkommt, um die Herrschaft in seinem Land anzutreten, dann war es zur damaligen Zeit völlig klar und normal, wie das so etwas wird ablaufen. Nämlich, man weiss ja, er ist weggegangen, um die Königsherrschaft anzutreten. Es sind sogar Leute hinterher, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Und dann irgendwann hört man, er ist in diesem fernen Land zum König gekrönt worden. Und man hört, er kommt zurück. Er ist jetzt wieder auf dem Heimweg, unser König kommt. Und die dem König treu sein wollen, die warten nicht einfach gemütlich daheim, bis er durch die Stadt reinkommt. Und dann schauen sie mal, was jetzt eigentlich so passiert und was der so macht. Sondern sobald der Ruf verschallt, der neue König ist am Kommen, er nähert sich unserem Land an, gehen die, die ihm treu sind, voraus vor der Stadt ihm entgegen, um ihn feierlich mit Ehrerbietung willkommen heißen, eben so palmsonntagsmässig. Eben kein Zufall, dass Palmsonntag bei Lukas unmittelbar nachher eigentlich kommt, wo er den Einzug in Jerusalem, ebenfalls noch Kapitel 19 im Lukas-Evangelium, stattfindet, wo sie ihre Kleider auf die Straße legen, um den König mit Ehrerbietung willkommen heißen in seiner Stadt. Und dann ziehen die Treuen mit dem König ein in sein Reich, also wieder daher, wo sie schon waren, wo sie auf ihn gewartet haben, um mit ihm zusammen die Herrschaft aufrichten in dem Reich, wo er jetzt König ist darüber. Sie machen das nicht eigenmächtig. Das wäre hier das erste Bild. Es wird alles immer grüner und besser und irgendwann kommt Jesus wieder. Dann würden die Menschen die Herrschaft von Jesus aufrichten. Sondern sie machen das bei seiner Wiederkunft unter seiner Leitung und Verantwortung. Jetzt, was die beiden Gleichnistypen und die beiden Bilder von Entrückung verbindet, ist, was so 1. Thessalonicher 4,17 beschreibt. Bei der Entrückung gehen sie dem Herrn entgegen in die Wolken. Und dann werden die Entrückten für immer bei ihm sein. Also 1. Thessalonicher 4,17, sie gehen entgegen, Jesus entgegen in die Wolke, begegnen ihm dort in die Wolke und ab dem Moment werden sie immer bei Jesus sein. Der Unterschied ist jetzt bei diesen beiden Gleichnistypen, in welche Richtung dass es dann weitergeht. Entweder geht es mit Jesus auf, das grosse Hochzeitsmahl, das himmlische, im himmlischen Festsaal, oder aber es geht dann mit Jesus zurück auf die Erde, um auf der Erde seine Herrschaft aufrichten. Und wisst ihr, welches von diesen beiden stimmt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil das Entscheidende ist nicht, woher dass es ab diesem Moment geht. Das Entscheidende ist, wir werden mit Jesus sein. Das ist mir doch gleich, woher es nachher geht. Wir werden mit Jesus sein, das ist das, was zählt. Ich habe eine Meinung, die ich für richtig halte, die habe ich nicht vorenthalten. Aber ich kann damit leben, wenn es anders kommt. Ich feiere gerne. Aber weil wir mit Jesus werden sein, ist völlig egal, in welche Richtung das geht. Was will ich mehr, als wissen, ich werde zusammen mit allen, die zu Jesus gehören, für immer bei Jesus sein. Jetzt hier könnt man hören, aber ich habe noch einen letzten Gedanken. Mögt ihr noch? Ich weiss, ich mute nicht viel zu für so einen gemütlichen Advents-Sonntag. Aber zum Schluss hoffentlich noch etwas etwas Greifbares. Unabhängig davon, was wir über die Zukunft, über die Entrückung, über die Wiederkunft von Jesus glauben, wie sollen wir leben, bis es so weit ist? Wie sollen wir leben? Unsere Aufgabe in dieser Wartezeit, in der wir jetzt drinnen stehen, ist die Kultur vom Königreich von Gott einüben und die Kultur zu verinnerlichen. Also unsere Aufgabe ist Leben, wie wenn Jesus schon König wäre. Wie wenn die Hochzeit schon stattgefunden hätte, wie wenn er schon in Herrlichkeit wäre eingezogen auf dieser Welt. Weil dass seine Königsherrschaft angebrochen ist das Evangelium, das er verkündet. Als er auf die Welt kam, hat er gesagt, kehrt um, die Herrschaft ist nah. Ich herrsche. Das Reich von Gott ist nah. Also, seine Kultur einüben, seine Kultur verinnerlichen, ist unsere Aufgabe und macht Sinn, egal was ich über die Zukunft glaube. Weil, entweder geht es ja von der Entrückung zurück in sein Reich, in die Herrlichkeit, und dann werden wir leben in dem Reich, wo die Kultur der Standard ist. Und wenn wir die Kultur vom Reich von Gott jetzt schon einüben, wird unser Kulturschock ein bisschen kleiner. Wird immer noch Kulturschock, aber er wird ein bisschen kleiner, wenn wir uns jetzt schon Jesus annähern können. Das antrainieren, das Leben so, wie es seinem Reich entspricht. Und egal, was in Zukunft passiert, es tut uns so gut, schon heute in der Kultur von seinem Reich zu leben. Und die andere Alternative ist ja, bei einer glücklichen Begegnung mit Jesus geht es dann ab auf die Erde. Und dann haben wir die Aufgabe, mit ihm sein Reich und seine Kultur aufzurichten. Und das können wir nur, wenn wir den Herr vom Reich und seine Art zu leben gut kennen. Wenn wir jetzt schon so leben, dass wir seinem Reich und seiner Kultur ähnlicher werden, obwohl um uns herum ganz eine andere Kultur herrscht. Aber seine Herrschaft wird kommen. Seine Herrschaft ist angebrochen in uns. Seine Herrschaft darf sichtbar werden in uns. Also wie sieht das konkret aus? Der Kultur von Jesus und seinem Reich entsprechend leben. Wie können wir uns vorbereiten auf seine Wiederkunft? Das gibt ein paar Predigten. Einfach das Stichwort, es ist auf jeden Fall anti-intuitiv. Weil unsere Intuition, unsere Reflex, sie prägt von einer Welt, die sich von Gott abgewendet hat. Eine Welt, die selber Gott sein will, statt sich Gott unterordnen. Das heisst, seinem Reich entsprechend leben widerstrebt ganz oft unserer Intuition, unserem ersten Impuls zum Handeln. Es braucht immer wieder die bewusste Entscheidung, zu überlegen, wie würde Jesus jetzt leben? Was entspricht seiner Herrschaft? Was entspricht seinem Reich? Warum handle ich jetzt anders, als ich es so aus dem Reflex raus würde? Wie schön, wenn unsere Reflexe auch von Jesus trainiert und geprägt werden, dass wir einmal auch intuitiv seinem Reich entsprechend handeln. Das wird es geben. Das gibt es bei ganz vielen von euch, in einigen Lebensbereichen. Aber wir alle werden ein Leben lang Lebensbereiche haben, wo das Reich von Gott unserer Intuition noch widerspricht. Leben nach der Kultur vom Königreich von Jesus heisst ganz sicher nicht so nach mir die Sinnflut, was hier noch passiert, ist mir egal, ich werde ja sowieso entrückt. Sonst heisst viel eher, wer bei euch will führen, soll allen dienen. Es heisst viel eher, ein Leben zu leben, das prägt und geleitet ist von der Liebe. Es heisst viel eher, dass wir aufgefordert sind, aktiv zu handeln in dieser Welt bis zur Wiederkunft von Jesus. Unsere Talente nutzen. Also das Gegenteil von mir ist egal, was hier passiert, weil ich entlückt werde. Vor einem Monat habe ich uns herausgefordert, einmal im Monat einen Schritt im eigenen Leben zu machen, wo wir Jesus ähnlicher werden. Und einmal im Monat eine Gelegenheit im Leben wahrzunehmen, wo wir Jesus überzeugen können. Es wäre jetzt spannend, nach knapp einem Monat darüber auszutauschen. Heute ist vielleicht nicht so viel Platz dafür, aber es wird in den nächsten Wochen und Monaten Gelegenheiten dazu geben. Also behaltet das im Kopf. Ich behaupte jetzt einfach mal, es ist ganz vieles passiert im letzten Monat, aber ganz vieles haben wir auch schon wieder vergessen. Statt uns selber und unsere Mitchristen zu ermutigen mit dem, was Jesus tut in unserem Leben und um uns herum. Und die Herausforderung ist genau das, die Kultur von Gott einüben. Damit sind wir nie fertig. Da brauchen wir immer wieder konkrete Schritte auf Jesus zu, bis ans Lebensende. Wie schön, dass wir nicht müssen bleiben, wie wir sind, sondern ihm dürfen ähnlicher werden. Und in dieser Welt stehen wir lebenslänglich an der Trennlinie zwischen Gottes Reich und dem Reich dieser Welt. In uns ist Gottes Reich, um uns herum nicht. Aber wir dürfen es raustragen zu unseren Mitmenschen und Jesus bekennen. Das alles können wir nicht, weil wir so gute und starke Christen sind. Ich kann dienen, weil Jesus mir dient. Ich kann lieben, weil Jesus mich liebt. Ich kann handeln, weil Jesus an mir handelt und vor mir her handelt. Und so dürfen wir aktiv vorwärts gehen und warten auf das, was Jesus in Zukunft will tun. Ich bete. Jesus, ich freue mich, wenn du wiederkommst und wir immer werden bei dir sein. Ich danke dir, dass du uns das verheißen hast. Egal, was rundum noch wird. Du bist gut, du tust gut. Lehr uns deine Ordnungen, deine Wege. Lehr uns ausharren, lehr uns prägen. Lehr uns leben, wie du das Leben siehst, Jesus. Danke dürfen wir gerade jetzt Advent feiern. Warten und uns verändern von dir zu deiner Welt. Amen.